20 Sekunden Werbung und dann geht's aber wirklich los. Willst du im Fitness- oder Gesundheitsbereich so richtig durchstarten? Dann informier dich jetzt über die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und die BSA-Akademie. Egal ob Studium oder Weiterbildung, hier findest du den Weg, der zu dir passt. Starte deine Zukunft jetzt. Danke für eure Geduld und jetzt viel Spaß beim Podcast.
So, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness im Ohr. Ich bin der Janosch und ich habe heute wieder ein, wie ich finde, super interessantes Thema dabei. Vor ein paar Wochen hatten wir ja die Folge mit dem Stefan Ludwig von Deloitte und Ralf Kapelan zur Entwicklung des deutschen Fitnessmarktes. Und heute wollen wir auf ein europäisches Level schauen und haben uns dazu den European Health and Fitness Market Report angeschaut, der von Europe Active jedes Jahr angefertigt wird, auch in Kooperation mit Deloitte. Und auch heute will ich das wieder nicht alleine tun, sondern habe mir einen Gast eingeladen. Und den Gast, den ich heute dabei habe, ist ein Mensch, der mich schon viele Jahre begleitet und auch für mich ein Mentor war in vielerlei Hinsicht. Und das ist niemand Geringeres als Europe Active Ambassador Hermann Rüttgers. Herzlich willkommen, Hermann.
Viel zu viel Ehre. Ich fliege jetzt in der Luft, ich kann nicht mehr laufen, auf dem Wasser kann ich jetzt laufen. Ja. Nein, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Also Oma hat gesagt, man soll immer so sagen, wie man es denkt. Hermann, vielleicht kennt der ein oder andere unserer Zuhörer dich noch nicht. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, was du so tust, getan hast?
Ja, das kann ich sicher. Wirst du die kurze Version oder die lange Version? Die kurze wahrscheinlich.
Die kürze.
Ich bin heute die 32. FIBO, die ich jetzt erlebe. Und vor die Fitnessbranche war ich in der Tennisbranche. Ich war Europamanager bei Prinz Tennisschläger. Bin dann umgewandelt nach Life Fitness in Unterschleißheim. Habe ich sieben Jahre bei Life Fitness gearbeitet. Davon die erste Zeit in Unterschleißheim. Dann bin ich nach ein paar Jahren umgezogen nach Chicago, in Full Life Fitness auch, wo ich zuständig war für Sales, Marketing, Research and Development und Service globally bei der Firma. Habe sehr viel gelernt von der Gründer von Life Fitness, Ogi Nieto, der leider verstorben ist vor ein paar Jahren an ALS. Und habe da sehr viel gelernt. In 2001, meine Frau, ich bin dann umgezogen nach Chicago, 3 Jahre dort gewohnt. Meine Frau hatte dann Heimweh, ich bin Holländer, alle hören können wahrscheinlich an meinem Akzent. Nicht Rudi Carell, aber etwas besser hoffentlich. Und bin dann zurückgegangen nach Holland, habe dann noch ein Jahr für Life Fitness gearbeitet, hin und her geflogen nach Chicago und habe dann meine eigene Consulting-Firma gegründet, der nennt sich Global Growth Partners. Global Growth Partners hat einen Partner, das ist meine Frau und ich bin der Global Growth Mann. Und ich habe dann für außer und innerhalb von der Fitnessbranche Consulting gemacht. Bin dann in 94 also bei Life Fitness angefangen, 2007 bei SATS in Bord gekommen, die skandinavische Fitnesskette mit 250 Clubs in die 4 Nordic-Landen. Und bin dann, war noch Ursa heißt es damals, HFA Europa Manager gewesen, auf Consulting Basis. Und bin seit 2016, wenn Basic Fit an die Börse gegangen ist in Amsterdam, bin ich bei Basic Fit in der Board gekommen, Supervisory Board. Ich habe zusammen mit Harm Tegelaars Europe Active gegründet, eigentlich nicht Europe Active gegründet, es war damals EFA, bestand schon. Aber ich habe dann in Brüssel ein Büro eröffnet, das ist vor jetzt 17 Jahren. Und habe dann noch ein paar andere Dinge gemacht. Also mache seit jetzt 13 Mal haben wir mit Deloitte diesen European Report gemacht, mit das Team bei Deloitte. Ich dann als mal Project Manager im Namen von Europe Active. Ich bin noch ein bisschen bezogen bei der Wellness Foundation in Italien. Mache was Sachen für einen nicht nahezu ernennen Aggregator oder Intermediary. Noch ein paar andere. Also ich bin noch sehr aktiv in der Fitnessbranche auf verschiedenen Ebenen und das macht mir Spaß. Ja. Sehr viel Spaß.
Ja, da sage ich erstmal wow. Danke für die kurze Version. Ich bin froh, dass ich die kurze gewählt habe. So, Hermann, du hast ja schon ein bisschen angeschnitten. Also EFA gab es früher, so HF HFA, also Health and Fitness
European Association. Health and Fitness
Association. European Health and Fitness.
Dein Vater war da Board Member.
Ja.
Ja. Birgit Schwarze war noch in Board von EFA. Und die Name ist dann geändert worden vor etwa 10 Jahren nach Europe Active. Eigentlich haben wir nachgeahmt, was die Branchenorganisation in England gemacht hat. Die hieß HFA und die haben dann UK Active gemacht. Und ja. Wir haben gesagt, das ist eigentlich ein guter Name. Hat auch den Slogan, more people, more active, more often. Und wie mein Vater mir gelernt hat, Herman, es ist ein besseres Idee, ein gutes Idee zu stehlen und das für dich anzuwenden, als ein schlechtes Idee von dich selber auszuführen. Also wir haben dann die Namen mit Genehmigung natürlich ja. von UK Active, also Europe Active gemacht. Und jetzt gibt es, glaube ich, in Europa inzwischen 10 Verbände in verschiedenen Ländern, die sich Portugal Activo, España Activa, ja.
Swiss France Active, Active Swiss Hungary Active, Active,
Hungary Active und so weiter. Ja. Also die haben alle eigentlich diese, und es ist auch besser, weil wenn man Lobbying macht und wenn man Public Policy Arbeit macht, ist es besser, nicht nur auf Fitness zu fokussieren, aber mehr generell auf physische Aktivität.
Ja, da passen wir mit DSSV ja gut rein.
Das kann sich immer noch ändern.
Das kann sich immer noch ändern. Ja. Nee, also wie gesagt.
Germany Active. Deutschland aktiv.
Deutschland aktiv, ja. Das wäre doch was. Ja. Super, Hermann. Dann danke dafür die Einordnung. Und du hast gesagt, vor 13 Jahren habt ihr mit Deloitte angefangen, den Report?
Ja, genau.
Vor 13 Jahren.
Also Carsten und ich.
Carsten Hollasch.
Carsten Hollasch, ja, genau, haben wir das zusammen aufgebaut und das Team natürlich, es sind 6, 7 Leute bei Deloitte, die sich ein paar Monate damit beschäftigen, es ist sehr viel Arbeit, Umfrage bei Operators in ganz Europa, die geben Daten, natürlich für DACH ist es ziemlich einfach, weil wir nehmen die Daten, die DSSV und Deloitte erstellen, in England ist es auch einfach, weil da bekommen wir auch die Daten von UK Active für den Report. So, also, aber es gibt andere Länder, wo wir keine National Association haben, die dann Zahlen ergeben oder einen Report erstellen. Und da gehen wir selber ran. Und das geht durch Telefonat, Expert-Interviews, Operators, die wir befragen. Also sehr viel Handarbeit kommt dazu.
Okay, da, wo man selber dann noch zusammensuchen muss.
Ja, und dann nachhaken, nachtelefonieren. Ich helfe dann mit den Leuten ein bisschen die Kontakte darzulegen, mit den richtigen Leuten in den verschiedenen Ländern. Ich helfe dann auch mit der Erstellung, zum Beispiel bei der Umfrage, die wir bei 11.250 Endverbraucher in Europa gemacht haben, was wir heute präsentiert haben, über was macht der Endverbraucher, was ändert sich dort. Da helfe ich dann mit den Fragebogen und eigentlich im Hintergrund helfe ich da mit. Und darf dann wie heute auf den EHFF mit Carsten auf das Podium stehen, in the Spotlight, um das zu präsentieren. Aber die harte Arbeit, the blood, sweat and tears, ja. Das machen andere Leute.
Ja, ja. Wobei, ihr habt ja auch alle erwähnt heute.
Ja, hab ich gemacht.
Das ist gut, das ist ja. Sehr gut. Wie hat sich vielleicht einmal noch so die Entwicklung des Reports, weil ich sag mal, wenn du das so ein Projekt startest und quasi from scratch loslegst, wie seid ihr da rangegangen und wie hat sich das bis heute entwickelt?
Ja, gute Frage. Am Anfang war es eigentlich sehr, sehr klein. Wir haben das zum Beispiel in den letzten 5 Jahren haben wir die Endverbraucherstudie durchgeführt. Dafür hatten wir das gar nicht. Also wir haben viel mehr Daten die letzten 5 Jahre, als wir das zuvor hatten. Wir haben auch mehrere Operators, die mitarbeiten. Im Anfang haben viele gesagt, oh, ich gebe keine Daten. Ja, die sind vertraulich. Mhm. Es gibt glücklicherweise inzwischen ein paar börsennotiertes Unternehmen. Das sind 3 jetzt in Europa. Die Börse, die haben natürlich gute Daten. Die werden auch an uns zur Verfügung gestellt. Und mehr Operators sehen, dass es gut ist, an den Report beizutragen, weil desto besser die Information ist, desto besser können die auch wieder mit dem Report in Hand zu Investoren gehen, zur Regierung gehen, für die Lobbyarbeit. Also das Report dient mehreren Zielen, nicht nur um zu wissen, zurückzublicken, wie war das letzte Jahr, wie jetzt im Report 2025, aber auch zu sagen, wie hat sich das Ganze entwickelt und wie können wir weiter aufbauen auf diese Trends, die wir in dem Report sehen.
Ja.
Auch durch diese Endverbraucherumfrage, die wir jetzt 5 Jahre durchgeführt haben.
Ja, sehr spannend. Da möchte ich auch noch mal eine Lanze brechen für alle Betreiber, die in Deutschland, Österreich und Schweiz sind, weil wir da auch gerade bei den großen Ketten, das macht ja viel aus, auch mitgliederseitig, da auch noch mal danke an alle, die hier zuhören, dass wir die Daten jedes Jahr geliefert Absolut. Bekommen, weil ohne die Daten können wir halt keinen Report erstellen.
Ich denke, Janosch, der große Unterschied mit vor 13 Jahren, wenn wir angefangen sind, ist, dass die Bereitschaft, um mitzuarbeiten, viel größer geworden ist. Ja. In alle Länder. Die Leute bestehen, wenn wir gute Daten haben, können wir auch eine bessere Arbeit leisten und können wir auch einfache Kapital, ob das Private Equity ist oder Banken oder börsennotierte Unternehmen, die haben natürlich sehr viel Vorteil von guten Marktinformationen.
Ja, definitiv. Und nochmal zu den einzelnen Ländern. Das ist ja ein Europa-Report. Da sind auch die Mitgliederzahlen, Anlagenzahlen, Umsatz für Gesamteuropa ausgewiesen. Ja. Wie ist die Datenqualität zwischen den Ländern?
Ja, die ist unterschiedlich. Das ist wirklich für die Länder, die ich erwähnt habe, wo es einen nationalen Verbandsreport gibt, ist die gut. Für die anderen Länder vertrauen wir auf Experten, Datenanalyse, Website-Analyse, Online-Befragungen und Gespräche mit Operators. Daraus machen wir dann eine Schlussfolge für diese Länder.
Ja.
Und das wird durchgerechnet, das wird, wenn wir sagen, okay, so viele Mitglieder, so viele Clubs, so viel Euro Umsatz, das ist dann eine Formel, die wir da verwenden, um zu einer Marktschätzung für diese Länder zu kommen. Aber wie ich heute Morgen gesagt habe, es kann immer noch besser, sicherlich für Länder, große Länder wie Frankreich und Italien, wo es keinen nationalen Verbandsbericht gibt über die Marktentwicklung.
Ja,
da muss ich sagen, Kompliment an euch, dass Deutschland da ferner voran ist, auch nicht nur über die Zahl von Clubs und Mitgliedern, aber auch wie viel Personal, was sind die Gehaltsbeiträge, was ist in der ganzen Entwicklung auch der Unterschied zwischen Low Cost, Medium und Premium. Was sind die spezifischen Special Interest Clubs? Ja? Ja. EMS zum Beispiel, Pilates, Yoga. Das wird alles in eurem Bericht sehr, sehr gut ausanalysiert. Und ich denke, das ist ein Beispiel für sehr viele Länder. Das ist für mich das Beispiel. It's the gold standard.
Für
Länder, um ein Bericht für ein Land darzustellen.
Ja, ich glaube, du hast gerade sehr viele Menschen aus meinem Team sehr glücklich gemacht, die diesen Bericht erstellen. Und auch danke natürlich an die Leute, weil die tragen da auch immer einen wertvollen Part.
Ja, das ist eine Teamarbeit.
Ja.
Aber DSSV ist dann doch der treibende Kraft, hinter das darzustellen. Weil es kostet Geld.
Ja.
Und du brauchst Mitglieder, die beitragen, um das darzustellen. Auch das European Market Report kostet viel Geld. Und glücklich haben wir Sponsoren, die auch in den Report erwähnt wurden, 6 große Unternehmen, die da richtig beitragen, um das leisten zu können, diesen jährlichen Report.
Ja, super. Dann lass uns mal ganz konkret einsteigen in den Report. Wie würdest du sagen, hat sich der europäische Fitnessmarkt entwickelt in den letzten Jahren? Und wenn wir jetzt auch Status quo Ende 2025 anschauen, wie viele Mitglieder, Umsatz, Anlagen, wie sieht's da aus?
Ja, das sieht sehr gut aus. Ich nehme da mein
Das sei ein Cheat, dabei, ein Cheat Sheet.
Ich möchte keine falschen Daten erwähnen, wenn ich sage,
wenn man sich so
5,6, ich sage, nee, es war 5,5.
Wenn man sich schon so viel Mühe gibt, dann soll auch korrekt sein.
Ja, ne? Also Europa, Anzahl Mitglieder war 5, wir haben die 75 Millionen überschritten mit 75,5.
Sehr genau. Gut.
Das war 6% mehr. Ich glaube, in Deutschland war die Anstieg 4,5%, also etwas höher als Deutschland. Im Sinne von, auch UK war 6,6 und Spanien 8. Also die liegen alle ungefähr in Mitte von Single-Digit-Zuwachsraten für die Mitglieder. Bei Umsatz hatten wir 39,1, leider noch kein 40 Milliarden, Milliarden Euro, aber das war 9% mehr. Also Anstieg in Euro war höher als in Mitglieder. Das ist logisch, weil der Beitrags-Yield ist höher geworden pro Mitglied. Und in Anlagen hatten wir einen Zuwachs von 3%. Es gibt jetzt laut unserer Schätzung 76,5 Millionen Clubs in Europa, Fitnessanlagen.
67.000. Ja.
1000, ja, das ist mein Deutsch hier wieder. Also 3%.
1000 Millionen.
Milliarde. Nee, Clubs 67.000.
Ja. Okay. Also 75 Millionen Mitglieder, 39 Milliarden Euro Umsatz und 67.000 plus ein paar zerquetschte. Ja.
Und das bedeutet eine Penetration, also das ist wieder Definition Prozent von der gesamten Bevölkerung, genauso wie das in Deutschland berechnet wird, war 9,3. Wenn man die Altersebene steht auf 15 Jahre, was normal ein, ein Alter ist, wo jemand in einem Fitnessclub trainieren kann. Wenn man die nimmt, ist es 11% von der Bevölkerung in Europa. 11%.
11%.
Das ist, schon das ist also unter die deutsche Penetrationsrate. Und da sieht man da auch wieder die enorme Zuwachspotenzial. Wir haben heute gehört, letzte Woche ist die amerikanische Marktbericht rausgekommen. Die haben eine Penetration von 26%. Mhm. 26% von der Wahnsinn. Gesamten Bevölkerung. Es gibt unter den Gen Z, also junge Leute unter 30, da gibt es eine Penetration von Fitness von 35%. Und okay. das ist das Interessante von unserer Research, dass die Zuwachs von jungen Leuten höher ist als von die mittlere Altersgruppe und die Zuwachs von 65-plus Leute. Also die Senioren ist auch eine ganz interessante Zielgruppe, die wächst in Europa.
Das ist sehr spannend, weil in Deutschland hatten wir auch den Report und da, also das Gen Z-Phänomen finden wir ja da auch. Also in Deutschland für die Zuhörer 12,4 Millionen Mitglieder. Und das Wachstum kommt primär aus dem Generation Z, Generation Y-Segment. Bei den Älteren ist es tatsächlich so, dass wir da in Deutschland gleich bleiben. Ja. Kleines Wachstum, aber ist eher. Ja. Eher kleines Wachstum, so 0,x Prozent plus. Das.
Man sieht jetzt, da zum Beispiel in Amsterdam gibt es drei Nestor-Fitnessclubs, die nennt sich Nestor, das ist eine Marke. Das ist ein Unternehmer, die hat drei Clubs für Senioren. Die positioniert es auch als für Senioren. Und die hat spezielle Angebote, spezielle Geräte, die Muskeltraining natürlich da sehr wichtig. Ja. Es gibt in Skandinavien, in Stockholm, Eine Kette, die nennt sich Active Age. Die haben 7 Clubs jetzt. Ich war dabei bei den Aufbau bezogen vor 6-7 Jahren. Aber die haben jetzt 7 Clubs, Active Age. Und der Schnitt von der Alter von diesen Mitgliedern ist 75 Jahre.
Der Durchschnitt?
Der Jüngste ist 65, der Älteste ist 95. Ja, das ist mehr als ein Social Club. Die kommen zusammen, trinken Kaffee zusammen nach dem Training, lesen den lokalen Zeitungen, haben Weinprobe-Evenings. Die kommen zusammen, um zu lernen, wie ich mein iPhone besser benutzen kann für die Kommunikation mit meinen Enkelkindern. Also das ist wirklich ein Phänomen, auch in England. Silver Sneakers gibt es in Amerika. Ich denke, da ist eine riesige Zuwachsmöglichkeit, um ältere Leute mehr im Fitness zu kriegen.
Hermann, ich glaube, wir müssen dich nochmal aktivieren und du musst auf deinen Lebenslauf noch ein Add-on machen und du kommst nach Deutschland und berätst ein paar Betreiber, wie so Konzepte machen. Also wir haben ja in Deutschland auch Kieser, wobei Kieser eher Muskeltraining, gesundheitsorientiert, die haben auch eine tendenziell ältere Zielgruppe, aber jetzt nicht, ich sag mal, nicht bei 75 im Schnitt. Das ist ja schon gigantisch, diese Gruppe.
Und du kannst die Website Active Age in Stockholm, activeage.se, und da siehst du auch, was die machen. Es ist wirklich fabelhaft. Und das sind kleine Clubs, es sind nicht mehr als 300 Quadratmeter. Die haben ein paar Kraftgeräte, Laufband, ein paar Cross-Trainers zum Aufwärmen. Und das ist mit Personal Training Begleitung, Small Group Exercise, so 10 Leute zusammen. Mhm. Und es ist schon eine Ehe entstanden aus dieser Clubs.
Eine Ehe.
Zwei 70-Jährige, die einander kennengelernt haben und dann gesagt, wir verheiraten. Ja. Also the third space for the fitness club ist da bewiesen worden.
Ja.
Das geh nicht zum Irish Pub oder zum Kneipe, aber geh zum Fitness Club, um jemanden zu treffen, mit wem ich mein Leben
leite. Das ist der neue Place to be, der neue Treffpunkt.
Exakt.
Sehr schön. Gut, dann lass uns, also das ist ja auch dann ein enormes Wachstum, was wir in Europa haben. Und ihr hattet auch noch eine spannende Zahl genannt von diesen 75 Millionen Menschen, die wir als Mitglieder in Europa haben, sind 21 Millionen auf die Ketten zurückzuführen.
Ja.
Und gerade in Deutschland haben wir ja eine Marktkonsolidierung, die gerade aktuell stattfindet. Wie ist das in Europa zu vergleichen? Haben wir da auch konsolidierte Märkte oder ist da auch der primäre Treiber des Wachstums aus dem Kettensegment oder gibt es andere Treiber?
Nee, das ist genauso, was in Deutschland passiert, ist genauso in Europa. Starkes Beispiel, letztes Jahr, nicht 25, aber 24, war Spanien, wo Viva Gym 10 Akquisitionen gemacht hat in Spanien. Gutes Beispiel ist Frankreich, wo auch eine Konsolidation stattfindet. Wir sehen das in allen Ländern, wo die Großen werden größer. Und dadurch ist es für die Einzelkämpfer und für die individuellen Clubs sehr wichtig, dass sie sich positionieren. Und ich glaube, wenn man sagt, okay, High Value, Low Price oder Budget Clubs oder Low Cost, wie man die auch nennt, sagen wir mal bis 40 Euro im Monat, da ist natürlich Personal sehr wenig. Ich meine, nehmen Basic Fit, die haben im Schnitt 2,5 Angestellten, Fulltime Equivalent Angestellten pro Club. Das heißt nicht, dass permanent 2,5 da sind, nee, morgens eine, mittags eine und abends vielleicht eine. Und da, das heißt auch kein Live Group X, sehr wenig, wenige Clubs haben das. Da kann ein wenn ich einen Club habe, Hermanns Fitness Club, ich kann mich dann unterscheiden mit meiner Qualität von meinem Personal, mein Personal Training, mein Live Group X, was die anderen vielleicht nicht live haben, aber mit virtueller Group Exercise. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und ich sehe sehr viele Unternehmen in meiner Umgebung, die da sehr erfolgreich Konkurrenz machen können gegen die Ketten. Mhm. Und es ist nicht so, dass nur die Ketten wachsen, die anderen wachsen auch, aber es ist mehr sichtbar auch in den Insgesamtmarkt. Ja?
Ja.
Weil ich glaube, wenn man die, natürlich sind es 21 Millionen Mitglieder in die Top-Clubs in Europa, aber wenn du dann Umsatz anschaust, ist das weniger natürlich, weil die Budget-Clubs, sagen wir im Schnitt vielleicht 25 Euro oder vielleicht etwas mehr in Deutschland, die sind in Geld Top 10 in Europa, ist David Lloyd, du kennst David Lloyd,
ja.
Hochpreisig, exklusiv.
Ich meine, in Deutschland auch schön eingekauft schön mit eingekauft. Meridian Spa, genau. Jetzt Aspria, jüngste Transaktion.
Die sind Nummer 2 in Europa auf Basis von Umsatz. Die stehen gar nicht in den Top 10 für Mitglieder, aber die stehen Nummer 2 in Umsatz. Und wenn du mir fragst, was hast du lieber, Hermann, ein Club mit viel Mitglieder oder viel Umsatz, dann sage ich viel Umsatz. Lieber noch, dritter Punkt, viel Gewinn.
Ja. Also erster Punkt, viel Gewinn und dann Umsatz an Mitglieder.
Aber das kommt nur, wenn du zufriedene Kunden hast.
Ja.
The Retention reden wir oft darüber in unserer Branche. Ich sage immer, wir haben drei Probleme in unserer Branche, die wir lösen sollten. Das erste Problem ist Retention.
Hm. Vielleicht zur Retention, kurz für die Zuhörer, also Mitglieder erhalten, dass die nicht gehen. Erhalten,
ja, genau. Ja.
Also das Gegenteil von Fluktuation ist Retention.
Ja, Fluktuation.
Ja.
Also erste Problem ist Retention. Zweites Problem ist Retention und drittes Problem ist Retention. So, wenn wir diese drei lösen, dann haben wir ein super Business. Und das kann nur, wenn ich zufriedene Kunden habe. Ja?
Ja.
Wenn ich Kunden habe, die nach 3 Monaten sagen, ich habe keinen Erfolg, es liebt mich nicht, ich habe hier keinen Bock drauf mehr, ich gehe weg, das ist nicht gut. Desto länger, jeden Monat, dass du eine Kunde länger behalten kannst, ist bottom to the bottom line.
Das ist
Euros, die im Gewinn fließen.
Ja, das ist ja auch ein Thema, was wir haben. Also in Deutschland haben wir es schon thematisiert, was wir als Fitnessbranche gut können, ist verkaufen.
Ja.
Aber ein neues Mitglied zu akquirieren ist so viel teurer, als ein bestehendes Mitglied zu halten. Und wenn wir schauen in Deutschland, wir haben 25-30% Fluktuation, also ein Viertel bis ein Drittel der Mitglieder verlieren wir jedes Jahr. Und gleichzeitig wachsen wir trotzdem, heißt, wir können sehr gut verkaufen und da auch so der Appell, den ich immer an die Betreiber gebe, schaut doch mal, dass wir die Kunden halten und das ist ja genau das, was du sagst.
Und da glaube ich, wahrscheinlich kommen wir noch auf ein Thema Artificial Intelligence und Thema Digitalisierung, da können wir, denke ich, in unserer Branche sehr viel tun, um die Kunden länger bleiben zu lassen. Aber es fängt an, die ersten 90 Tage. Wir wissen aus aller Research, Wenn jemand Mitglied wird auf Datum X, die ersten 90 Tage sind so wichtig. Wenn der nicht zweimal in der Woche kommt und dann auch betreut wird und zufrieden ist, entweder betreut wird durch digitale Maßnahmen oder ein Person, der sagt, hallo Hermann, gut dich zu sehen, bist du wieder da, kann ich dir helfen, brauchst du noch Hilfe bei wie den Bauchpresse oder den Leg Extension arbeitet oder wie du den Rad fahren solltest. Das sind da Sachen, die natürlich sehr wichtig sind. Mhm. Da können wir noch sehr viel gewinnen.
Mhm.
Die ersten 90 Tage sind wahnsinnig wichtig. Auch es gibt Clubs, die geben ein Buddy-System, dass sie sagen, ein neues Mitglied, die kann einen Freund mitbringen. Ja, du weißt, es gibt
das bring a friend.
Bring a friend. Ja. Das ist so wichtig. Darum hat auch David Lloyd. David Lloyd hat von der Retention, also 75% Retention, das gibt's, das ist viel höher als der Schnitt in der Branche.
Ja.
Und warum?
Also 75% der Mitglieder bleiben.
Bleiben. Ja. Da, und das kommt, weil das Vater, Mutter, Opa, Oma, Enkelkinder, ja, alle sind da Mitglieder bei mir, Familienmitgliedschaft fast. Und der eine macht Schwimmbad, der andere macht Fitness, der andere macht Tennis oder macht Padel, auch so wichtig im Moment. Da, also da muss man sorgen, dass die Leute einen Freund mitbringen oder einen Partner, einen Ehepartner oder was auch immer, dass die Leute einen Grund haben, nicht das Mitgliedschaft abzuschreiben, weil mein Partner dann schreien wird oder böse wird.
Das ist so. Hermann, wir hatten ja auch in der Präsentation, die ihr gehalten hattet, hatten wir auch gerade bei den Top-Ten-Betreibern, sorry, hatten wir sehr viele Deutschlandflaggen. Also sehr viele der großen Ketten sind ja auch im deutschen Markt aktiv. Ja. Und eine vielleicht, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, ist Basic Fit. Und da gab es ja auch einen sehr großen Sprung. Ihr habt ja so einen Vergleich gemacht, ein paar Jahre zurück. Magst du uns darüber mal erzählen, wie dieser Sprung von Basic Fit entstanden ist?
Du meinst über diese 10 Jahre?
Ja.
Ja, das war natürlich, der Basic Fit hat angefangen in Holland mit der René Moos hat erst Health City aufgebaut. Das waren 250 Clubs in Europa, davon auch in Deutschland, so, vor allem hier im Ruhrgebiet. Dann hat er gesehen, dass ich kann da nicht weiter wachsen mit diesem Mittensegment, wo er war mit Health City. Und er hat dann zuerst Health City Basic gebracht. Mhm. Und das war sehr irreführend. Der Endverbraucher hat nicht verstanden, ich zahle 60 Euro in Health City und ich zahle 30 Euro in Health City Basic. Und da war kaum ein Unterschied. Dann hat er gesagt, okay, ich brauche eine andere Marke, um das Budgetsegment anzufangen. Wir reden jetzt vor 15 Jahren her. Und er hat dann eine kleine Kette in Holland, die nannte sich Basic Fit. Und das war sehr basic. Da musste 1 Euro in eine Maschine werfen, für eine Dusche zu benutzen. Und da war sehr wenig, alles Secondhand, ja, genauso wie Rainer Schallen.
Ja, wie McFit damals war. Ja.
Genauso war mein McFit-Copy in Holland. Ja. Die Kette hat er dann gekauft. Und dann hat er das verbessert, das ganze Konzept, und dann ist in alle Health Cities umgewandelt worden nach Basic Fit. Das war eine schnelle Entwicklung. Dann hat er Fitness First gekauft in Spanien, Frankreich und Benelux, also Akquise. Und dann Greenfield Development, also dann hat er Basic Fit und dann hat er, das war Benelux nur, dann ist er nach Frankreich gegangen, erst in den Norden von Frankreich, von Belgien aus, dann weiterhin am letzten Paris, weil das war teuer Miete zu bekommen, dann Spanien weiter ausgebaut und dann am letzten Deutschland natürlich, erst vor zwei Jahren. Und jetzt das ist der große Sprung in 2025, ist die Akquise von CleverFit. Mhm. Und das waren, was war es, 435 Clubs oder so dazu, ja, damit Basic Fit jetzt bei weitem der größte in Europa ist und auch nicht nur in Zahl von Clubs, aber auch in Umsatz und in
Members
von Mitgliedern. Ja. 5,8 Millionen Mitglieder.
Ja.
Also das ist eine spannende Geschichte, aber ich denke, deine Frage, warum? Ich denke, unternehmerische Kreativität. Mhm. René Moos und sein Team haben sehr viel Risiko genommen. Die haben auch Sachen gemacht, wo man sagt, oi, 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 wenn das schief läuft, dann geht es wirklich falsch. Aber das hat alles gut geklappt. Und durch ganze konsequente Philosophie, sehr viel investiert in Backoffice, also Automation, SAP-Systeme, Salesforce, also sehr viel investiert, Millionen investiert in Systeme in the Business, um so wenig möglich Leute zu haben. Obwohl Basic Fit jetzt, glaube ich, 8000 Leute in Europa hat, also so wenig sind es nicht. Ja. Aber wenn man das pro Club berechnet und von der Backoffice, dann hat sehr viel investiert in Automation. Mhm. Heute übrigens ist ein großes Bericht gekommen. Basic Fit hat sehr stark investiert in Kamerasysteme in Clubs. Und das war bis jetzt verboten in Frankreich. Heute, Pressrelease von heute Morgen, dass es jetzt gestattet ist in Frankreich. Der Börse, ich habe gerade auf mein Telefon geschaut, ist 10% hoch der Aktie von Basic Fit, weil dieses Bericht, der Pressebericht von Basic Fit, ich sage nichts Konfidentielles, sagt, ja, wir sparen 10 Millionen Euro diesem Jahr, nur weil wir jetzt Kameras benutzen können nachts und kein Personal mehr nachts brauchen in den Clubs in Frankreich.
Ja.
Also das beweist, dass Investitionen in Technologie auch sehr rentabel sein kann. Und jetzt werden wahrscheinlich die anderen französischen Ketten auch schauen, oh, können wir jetzt auch Kamerasysteme einführen? Aber er hat das schon eingebaut. Mhm. Alle französischen Clubs sind schon ausgestattet, vom Anfang an, mit Kamerasysteme. Mhm. Und das hat sich bewährt in anderen Ländern, wo, obwohl nicht sehr viele Kunden 24/7 benutzen, nachts gibt es nicht sehr viele, aber es ist ein Sales-Argument. Mhm. Amerika, 24-Hour-Fitness, ja, es gibt natürlich mehrere Konzepte, die 24/7 offen sind, aber es ist eine spannende. So, warum diese Entwicklung? Unternehmerische Kreativität, konsequente Strategie, gute Leute, Pay von Personal, Pay von People ist überall natürlich ganz wichtig, aber ja, hier auch natürlich. Und ein sehr kreativer, konsequenter Unternehmer, der dahinter steckt.
Ja. Sehr spannend. Und wir haben ja dennoch auch viele, ich glaube, wo wir als Deutschland auch stolz sein dürfen, wir haben auch viele Ketten, die aus Deutschland stammen. Also Life Fit Group, Fitness First, All Inclusive Fitness, RSG Group, absolut, FitX, wo wir auch verschiedene, oh ja, Anbieter mit siebenstelliger Mitgliederzahl haben. Ja. RSG und FitX.
Ja. Nein, das hast du völlig recht, aber das ist auch ganz anders als der englische Markt, ja, wo natürlich ein paar Ketten eigentlich der Markt bestimmen. Hier gibt es eine größere Diversität von großen Ketten. Und ich denke, auch Deutschland hat natürlich 80 Millionen Einwohner. Ist ein großes Land mit vielen großen Städten. Das ist ganz anders als England. Da gibt auch Frankreich. Da gibt es Paris, Lyon, Marseille.
Und den Rest.
Und dann der Rest. Und hier gibt es, ja, viele, ich brauche unsere Deutschen zu erkennen, Deutschen besser als ich. Aber Deutschland hat eine sehr große Deckung von großen Städten in verschiedenen Teilen von Deutschland. Ja. Also das macht es auch einfacher, um überall dann rentabel Ketten oder Clubs zu eröffnen.
Ja. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel mit Kameras und Personallos, weil das ist auch ein Trend, den wir in Deutschland sehen, dass sehr viele, wir nennen die Smart Gyms in Deutschland, also personalarme oder sogar gänzlich personallose Konzepte. Und für mich ist Fitness Fitness ist eine Dienstleistung, nicht nur für mich, sondern per Definition. Yeah. Wenn wir jetzt aus einem People-Business, aus einer Dienstleistung wie Fitness ein personalloses Konzept machen, wie siehst du das? Kann das dauerhaft funktionieren?
Es ist in Norwegen gibt es Evo. Evo ist eine Kette in Norwegen, ist dort entstanden, ist ohne Personal, aber Personal Trainers, nicht Angestellte, aber Third-Party-Personal-Trainers gehen in diese Clubs, um Kunden zu betreuen. Mhm. Also das Konzept von den Unternehmer, der Evo gestattet hat, ist ohne Personal. Der macht einen Raum mit Geräte, sorgt dafür, dass das alles sauber und nett ist, mit Cleaning und so weiter, aber keine Betreuung, was Fitness betrifft. Das machen Third-Party-Trainers. Also zurück zu deiner Frage. Ich denke, das kann funktionieren, aber es nicht jeder Endverbraucher mag das. Mhm. Ich würde das nicht lieben. Ich habe lieber eine Betreuung. Bei Basic Fit gibt es immer nachts nicht, aber tagsüber mindestens eine Person, der vor Ort ist. Also das nicht ohne ja, Bewachung.
Ja.
Ivo ist ein Beispiel. Es gibt natürlich hier andere Beispiele. Ich denke, es ist ein bestimmter, beschränkter Markt, die dafür geeignet ist. Mhm. Aber es sind Endverbraucher. Es gibt in China verschiedene Monkey Gym, die sind auch ohne Personal. Es ist ein Container, ein 40-Foot-Container, ja, wo Fitnessgeräte drinstehen. Du hast dein Card oder mit deinem Telefon kannst du rein. Du kannst dort trainieren. Da stehen zwei Treadmills, zwei Laufbänder, zwei Bikes. Und das ist es, aber das ist sehr basic. Also deine Frage, ich glaube, es ist ein beschränkter Markt, glaube ich.
Beschränkter Markt. Aber es ist auch eher eine Ergänzung. Also wir hatten ja vorhin nochmal das Beispiel mit der holländischen Kette Sports City, die ja auch immer Respekt vor Basic Fit hatten und jetzt aber sagen, nein, Positionierung ist angepasst und jetzt gibt es keine Angst mehr. Vielleicht magst du das nochmal kurz berichten.
Ja, ich denke, wenn eine Kette so dominant ist wie Basic Fit in Holland mit 250 oder so Clubs, es gibt eine andere Kette, die hat sich vorher Fitness Fit for Free genannt. Die hatten auch noch eine Marke Sport City. Die haben gesagt, okay, wir können auf Preis nicht konkurrieren mit Basic Fit. Wir ändern das Konzept. Wir machen mehr Group Exercise, Live Group Exercise. Wir ändern die Marke auf Sport City. Die haben jetzt, glaube ich, über 100 Clubs in Holland. und wir heben das Produkt auf, wir machen das alles besser, schöner und das funktioniert. Und die haben den Preis erhöht, sind teuer als Basic, 14-jähriges Monatsgebühr und das funktioniert. Also man muss als Unternehmer sagen, was will ich sein für meine Kunde? Wie kann ich mich abheben? Und das ist natürlich vor jedes Land anders oder jeder Vorort vielleicht auch anders. Genauso wie hier Just Fit, Frank Böhme, natürlich im Ruhrgebiet ein super Unternehmen gebaut hat, was sie jetzt verkauft hat natürlich an LifeFit-Gruppe. Aber das ist unternehmerische Kreativität und Dominanz in einer Region. Und das war eigentlich eine andere Strategie von the Cluster-Strategie. Ja? Also in Brüssel zum Beispiel gibt es 50 Basic Fits in Brüssel.
50.
In eine Stadt, die 1 Million Einwohner hat, gibt es 50. Eine ist Ladies Only, der andere ist mehr auf Group Exercise gerichtet. Also die haben andere, abhängig von welches Teil von der Stadt, der Agglomeration von Brüssel die sind. In Satz hat in Stockholm 45 Clubs. Ja, also Dominanz.
Ja.
Das habe ich noch nicht in Deutschland gesehen. Ich habe noch nicht eine Stadt gesehen, wo es 30 McFits gibt in einer Stadt.
Ja? Nee.
Noch nicht Hamburg, auch nicht Frankfurt oder Düsseldorf.
Das gibt's gar nicht. Ich muss gerade über. Also das Einzige, was mir einfällt, wäre Pfitzenmeier, aber das ist eine regionale Kette. Also die gehen im Rhein-Neckar-Dreieck sind die unterwegs, aber halt nicht in einer Stadt. Das ist ja schon gigantisch mit
50. Aber dazu muss ich auch sagen, ja. Ich denke, der Schnitt Anzahl Mitglieder, weiß ich nicht genau, aber ich denke 7.000 Mitglieder pro Club bei McFit. Ja. Bei Basic Fit ist der mit Durchschnittsmitgliederbetrag 3.000. Das sind kleinere Clubs, auch von der Fläche her, aber auch von der. Aber dann noch, die Idee ist, ich dominiere einen Markt. Ich bin überall in innen von Stadt, in der Außenseite, in der Agglomeration. Ich bin überall anwesend. Man muss nicht weiter als ein paar Kilometer mit dem Fahrrad und zu einem Club zu gehen. Und damit dominiere ich. Damit halte ich die Konkurrenz draußen, weil es ist sehr schwer zu konkurrieren, wenn man gegen 50 Clubs in einer Stadt konkurrieren muss. Mhm. Und es ist auch rentabel gewesen, weil du dominierst mit einem Marktanteil. Ich denke, Basic Fit hat 50% Marktanteil in Belgien.
Mhm.
Also von alle Fitnessbetreiber in Belgien ist ein auf zwei sind Mitglied bei Basic Fit.
Ja. Ja,
aber trotzdem gibt es sehr erfolgreiche andere Unternehmen, die auch im Markt, die andere Hälfte ist auch natürlich gut bedient mit anderen Ketten. Es gibt eine Kette, die nennt sich Gyms in Belgien. Es gibt Einzelclubs, es gibt dann super schöne, sehr Luxusclubs gibt es in Brüssel. Also there is room for everybody.
There is room for everybody, das ist ein schöner Satz. Und das hatten wir auch letzte in einer anderen Folge gesagt, der Markt wächst, die Flut hebt alle Boote, aber du brauchst halt ein Boot, das funktioniert. Und genauso ist in Fitness, dein Konzept muss funktionieren, du musst wissen, wer ist deine Zielgruppe und dann kann es klappen.
Und ein Boot ohne Löcher.
Und ein Boot, ein gutes Boot. Hermann, ich möchte nochmal kurz zurückkommen auf den Report Penetration Rate, also Durchdringungsrate, Anteil der Bevölkerung, die Mitglied sind. Wir hatten 9,3% in ganz Europa.
Ja.
Und jetzt hatten wir in dem Report auch gesehen, je nachdem, ob du Umsatz oder Mitglieder nimmst, ist UK erster, Deutschland zweiter oder Deutschland erster, UK zweiter, je nach der Zahl. Und wenn wir jetzt mal die Raten anschauen, Deutschland ist 14,8% Durchdringung, UK ist nochmal ein ganzes Stück höher. Es gibt aber Länder, es gibt aber Länder wie die Nordics, die noch weiter sind, auch Niederlande sind noch weiter oben. Und ich sag mal Osteuropa, wo wir eher im einschlägigen Bereich sind.
Ja.
Meine Frage jetzt, woher kommt das, dass Deutschland als einer der größten Märkte in der Durchdringungsrate unter den Nordics liegt, also skandinavische Länder liegt oder auch unter Niederlande.
Ja, ich habe mich darauf vorbereitet, weil ich wusste, du würdest diese Frage stellen.
Sehr vorbildlich.
Ich habe hier 8 Gründe, warum die Penetrationsrate, ich habe das auf Englisch geschrieben, aber weil ich würde das noch publizieren eines Tages. Du kannst eine Kopie bekommen, kannst du vielleicht im Fitness Management schreiben.
Sehr gut.
Why fitness penetration differs across Europe? Warum sind in die Länder unterschiedliche Penetrationsrate? Erste ist Income und Accessibilität von der Preis. Zum Beispiel nehmen wir Länder in Osteuropa, wo Fitness angefangen hat bei 100 plus Euro. Ja? Fitness in viele Länder hat angefangen als ein exklusives Angebot. In 5-Sterne-Hotels sind die oft angefangen und dann später sind die abgedahlt in niedrige Preise. Also Einkommen von das Land ist wichtig. Mhm. Wenn ich mehr Einkommen habe, kann ich auch diskretionär andere Sachen einfach bezahlen. Das ist eines. Also das ist das. Zweites ist Fitnesskultur und soziale Normen. Es gibt Länder, wo die Leute eigentlich alleine sein möchten und nicht so gerne mit anderen Leuten in der Gegend trainieren. Nehmen wir zum Beispiel, das ist dann außer Europa, aber in Nahost, wo Männer separat trainieren und Frauen separat trainieren, sowieso. Und dann auch noch ganz individuell. Also Geschichte. Warum ist, zurück zu deiner Frage, Skandinavien so hoch? Mhm. Weil da gibt es eine starke Kultur für Gesamttrainieren. Gruppentraining ist im Satz. Der heutige Name von der Kette, die größte Kette in Skandinavien, das gehört, der Satz, wenn du das übersetzt auf Deutsch, ist Group Exercise Club. Mhm. Ja, also die sind angefangen als Group Exercise, also da ist auch die Kultur, um gemeinsam zu trainieren, sehr groß. Dritte ist alternative physische Aktivitäten. Wenn du in Spanien zum Beispiel, da kannst du immer draußen Radfahren gehen, draußen joggen, aber Klima hat sicherlich damit zu tun. Wenn es immer schönes Wetter ist, ist es einfacher draußen zu trainieren als drinnen. Urbanization, wie sagt man das? Städte, also ja, gibt es Städte. In Städte ist die Penetration höher als außer im Lande. Zum Beispiel Amerika hat dann 26% Penetrationsrate in die ganze Bevölkerung. New York ist 45. Ja? Also Großstädten, wo es sehr schwierig ist, auch für die Kriminalität, um draußen joggen zu gehen. Vielleicht haut jemand mir mit
einem lieber ins Gym, wo es sicher ist.
Okay, fünfte ist Marktentwicklung. Jedes Produkt und jedes hat einen Growth Cycle, einen Lebenszyklus, ja, von einem Produkt. Also in Skandinavien ist Fitness früher angefangen, sind auch weiter in den Entwicklung von der Kurve, in die Entwicklung von Fitness. Ist auch in Holland übrigens so, das ist auch etwas früher angefangen. Sechster ist Regierung. Also es gibt, Norwegen hat wahrscheinlich zusammen mit Schweden die höchste Fitnesspenetration, aber null VAT, Mehrwertsteuer ist null auf Fitness in Norwegen. Auch eine wichtige. Und auch die Regierung stimuliert physische Aktivität generell. Dann Demographics, also demografische Strukturen, haben einen Einfluss auf die Penetration. Wenn es viele junge Leute gibt, hast du höhere Penetration, als wenn es viele ältere Leute gibt. Und Deutschland hat natürlich eine ziemlich alte Bevölkerung. Wir haben heute in den Präsentationen gesehen, dass da die ältere Bevölkerung weniger physisch aktiv ist, ob das Fitness ist oder etwas anderes, die sind weniger physisch aktiv. Desto jünger die Bevölkerung, desto höher auch die Penetrationsrate. Und die letzte ist Pricing Models and Flexibility. Also wenn ich schon für 20 Euro trainieren kann, dann ist das einfacher, als wenn der niedrigste Preis 50 Euro ist in einem Land. Also das ist eigentlich theoretisch gesehen und auch praktisch gesehen die 8 Gründe, wodurch die Penetrationsraten in Europa oder zwischen Ländern in der Welt sowieso ganz unterschiedlich sind. India ist 2% Penetrationsrate, weil ja, das ist eine sehr große Bevölkerung. Ja. Aber 2% von 1,4 Milliarden ist eine schöne Zahl vom Fitnessbetreiber.
Ja. Das ist gut. Danke für die super Vorbereitung und Gratulation, dass wir deinen Lebenslauf um Fachautor Fitnessmanagement erweitern dürfen. Finde ich sehr spannend, aber sobald du das fertig hast, ich glaube, das interessiert auch viele in Deutschland. Dann können wir mal publizieren. Bitte. Dankeschön. Schön. Okay, ist morgen in der Fitnessmanager.
Copyright,
Hermann Rückert. Ich habe noch einen Punkt, den möchte ich auch gerne mit dir besprechen. Aggregatoren oder wie ihr sie nennt, Intermediaries. Meint genau das Gleiche, also die großen Wellpass, Wellhub, Sportclub. In Deutschland Hansefit noch einer. Ja. Gibt es noch ein paar andere kleine, Classpass. Ja. In Deutschland haben wir drei Viertel aller Clubs sind angeschlossen bei Kette, sogar 90% arbeiten mit solchen Anbietern zusammen. In eurem Report war die Zahl ein bisschen geringer, aber dennoch
60%,
aber dennoch sehr, sehr, also über die Hälfte, die dabei ist. Wie siehst du die Aggregatoren? Ist das ein Fluch für die Branche? Ist das ein Segen? Sollte man vorsichtig sein? Sollte man mitmachen? Oder warum macht über die Hälfte mit? Wie ist deine Einschätzung dazu?
Es ist ein Segen. Ja, die Aggregatoren oder Intermediaries, wie wir die jetzt im Report nennen, sind nicht neu. Ja, Gympass oder ja, was jetzt Wellhub heißt, sind vor 15 Jahren in Brasilien angefangen. Ja, haben dort bewiesen, erfolgreich zu sein und Wellhub, auch Wellpass von eGym, die gehen nur, das, ich denke, es gibt große Unterschiede zwischen B2C, also Business to Consumer, oder B2B. Und ich denke, für die Branche ist B2B gut, sehr gut, weil wenn ich Siemens oder Philips oder Schwarzkopf, große Unternehmen, Deloitte zum Beispiel, ist auch Kunde bei Wellhub, weil die haben ein national flachendeckende Reach. Und wenn ich mit einem Personalmanager von Siemens rede über Fitness und Physical Aktivitäten für das Personal, brauche ich jemanden, der das ganze Land abdecken kann und auch mehr als nur Fitness bieten kann. Weil die bieten Kletterwände, Schwimmbäder, Tennisclubs, Golf, alle, sie haben sehr viele Möglichkeiten. Und Deutschland, haben wir die konkrete Zahl, 1,5 Millionen, wenn ich das korrekt habe, sind ja in Fitness aktiv, nicht als direktes Mitglied, aber aktiv in Fitnessclubs. Also wenn wir die 12,5 Millionen Leute, die Mitglied im Fitnessclub sind, direkt mit dem Club Mitglied sind, dazu kommen noch 1,5 Millionen, die wir nicht in den Markt mitzählen. Ja. Du machst es in deinem Report,
ja.
Aber in anderen Ländern wird es gar nicht gezählt. Also ich denke eher, dass wir die Penetration unterschätzen als überschätzen, mhm, aufgrund von dieser Aggregatoren riesige Zahl. Das muss über Millionen, wenn es nur 1,5 Millionen in Deutschland ist.
Das ist alleine Deutschland.
Andere Länder, wir kommen weit über 10 Millionen. Nicht alle Länder sind so groß bedient, ja, als Deutschland.
Ja.
Aber ich denke, fast alle große Ketten sind angeschlossen.
Ja.
Ich weiß, die Deutschen sind fast alle dabei angeschlossen.
90%.
Ja,
90%. Es gibt ein paar, die sagen bewusst, ja, machen wir nicht, wir machen, ja, unser eigenes, ja, Thema. Aber ich sage selbst, Basic Fit ist angeschlossen,
ja,
als größte,
ja,
größte,
ja,
Kette.
Ja, und wird jetzt noch größer mit Wellhub anschließen.
Also, ja.
Hey, also deine Antwort, deine Frage, it's a Segen für die Industrie, mhm, und wir bereichern damit Leute, die wir sonst nicht erreichen möchten. Ich weiß von bestimmten Unternehmen, die mit Aggregatoren zusammenarbeiten, dass sehr wenig waren schon Mitglied bei diesen Ketten.
Mhm.
Ja, es sind additionelle Mitglieder, die reinkommen, die money straight to the bottom line, weil es ist additioneller Umsatz, wo keine Kosten gegenüberstehen, weil der Club, mhm, ist da schon.
Ja.
Und das Personal ist da, die Maschinen sind da, die Geräte sind da, also es ist nur additional Umsatz, wo man keine Mühe dafür tun muss, weil das macht die Aggregatoren, macht, mhm, die Werbung.
Ja, super. Danke für die Einschätzung dazu. Wir hatten ja jetzt auch nochmal diese 75 Millionen Mitglieder in Europe ist exclusive intermediaries. Das, ja, heißt, das ist reine, wirklich wo ein Contract, ein Vertrag.
Direkte Mitgliedschaft.
Direkte Mitgliedschaft, das heißt, da kommt noch was drauf. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, ihr habt ja eine Vision, ein Ziel bei Ubactive definiert. 100 Millionen Menschen bis 2030, glaube ich. Wie realistisch ist dieses Ziel Stand heute? Oder wann habt ihr das Ziel definiert?
Das war 1999, also vor der Wende, nach der neuen 10-Jahre-Periode, ja, 2000, haben gesagt, okay, damals war, 1999 war die Zahl 62 Millionen Leute in Fitnessmitgliedschaft in Europa. Wir haben gesagt, okay, wir machen eine schöne Zahl, 100 Millionen. Und das
habt ihr viel Data Crunching betrieben bevor?
Das war sehr, sehr scientific. Sehr wissenschaftlich haben wir das ausgerechnet. Aber damit haben wir nicht gerechnet mit zwei sehr schwierigen Jahren, die Corona betont waren. Mhm. Aber trotzdem, also wenn wir sagen 62 Millionen, du bist sehr gut mit Zahlen. Das bedeutet 4,5 Millionen Prozent pro Jahr von 99, 62 Millionen auf 100 zu kommen.
Ja.
Jetzt haben wir zwei Jahre eigentlich stabil oder Minuszahlen gehabt in Zahl von Mitgliedern. Aber trotz dieser zwei schweren Corona-Jahren brauchen wir sind jetzt auf 75,5. Wir brauchen 5,6% bis 2030, um auf 100 Millionen zu kommen. Ich denke, that's a walk in the park. Das können wir leisten, weil da ist so viel Innovation geht jetzt los. Da ist so viel positive Energie, die ich auch heute wieder gespürt habe bei allen Unternehmen, mit wem ich gesprochen habe, dass 5,6% pro Jahr in den nächsten 5 Jahre ist der Schnitt, den wir in den letzten 5 Jahre gehabt haben, inklusive diese
zwei Corona-Jahren.
Ja. Also Antwort auf deine Frage, ja, ich bin überzeugt, dass wir über 100 Millionen gehen werden. Und ich denke, Deutschland hat auch ein Ziel natürlich für
genau, 2030. Wir wollen beitragen.
In der Linie auch denke ich, 5-6% Zuwachs.
Ja, genau. Ja. Also wir brauchen auch knapp 5% Zusatzwachstum. Also unser Ziel ist bis 2030 15 Millionen. Dann haben wir schon mal ein paar von deinen 100 Millionen aber gemacht.
Immer exklusiv.
Aggregatorenmitglieder. Wenn wir die reinzählen, haben wir dann Piece of Cake. Ja. Aber wir wollen ja auch
wie die richtige. Aber ich denke, das ist die richtige Berechnungsmethode. Ja. Zu sagen, wir nehmen Umsatz, die direkt mit Etiketten und direkt mit den Unternehmern abgeschlossen wird von Mitgliedern.
Ja, nee, wir wollen nicht nachträglich, wenn wir das Ziel nicht erreicht haben, schummeln und sagen, oh, da ist ja noch
aber,
was.
Aber es ist gut zu erwähnen, ja. Aber nicht, der Definition vom Markt bleibt gleich.
Ja, das ist wichtig. Immer Marketingzahl und Mitgliederzahl, ja. Da ist immer, ja. Je nachdem, mit wem du sprichst.
Für die Public Policy und für die Regierungsdiskussionen und um die Branche darzustellen als wichtige Beitrage. Wir sind sowieso der große Sport der Welt. Ja. In Deutschland sowieso mit 12,5 Millionen.
Ja.
Wenn man Fußball, Handball, Volleyball,
Turnen ist noch groß
alles
bei uns.
Zusammennimmt, kommt man noch nicht auf 12,5 Millionen. Ja. Und es ist europaweit genauso. Wir sind der große Sport.
Ja. Hermann, wenn wir jetzt auch nochmal in Richtung Zukunft reden, gibt es einen Trend oder ein Thema, wo du sagst, dass wir die Branche nochmal richtig durchschütteln, das ist ein Trend, den man mitnehmen sollte oder das ist was man im Auge halten sollte, Augen behalten sollten?
Für mich ist die P von People, von Personal das Wichtigste. Du hättest vielleicht erwartet Artificial Intelligence oder
GLP-1 hätte ich.
Digitalisierung, nein. Für mich gibt es, ich habe Marketing studiert, the 4 Ps in meiner Zeit. Ich rede jetzt von Vorwelt,
die erste Welt. Die habe ich auch noch. Ich habe noch die 7 Ps, also noch die 3 erweitert, aber 4 P
ist. Aber da war P von Personal wahrscheinlich nicht dabei noch.
Nee, wir hatten Place, People, Price, Product, glaube ich.
Okay, ja, für mich Profit gehört dazu.
Product.
Nee, Profit.
Ah, Profit. Nee,
Gewinn.
Das war,
Gewinn gehört dazu und People gehört dazu.
Ja.
Und für mich, das sind die 7 dann.
Ja.
Für mich ist die Pay von People der wichtigste. Weil wenn du nicht das fängt an mit der Unternehmer, das soll der richtige Unternehmer sein, die auch sich selber seine Schwäche einschätzen kann, um die richtigen Leute in sein Team anzunehmen, wenn das Unternehmen wächst. Ich habe immer die Philosophie gehabt und das war wunderbar zu hören, heute hat Johanna aus Finnland der Rainer Schaller Preis gewonnen, unternehmerischer Preis. Die hat gesagt, auf das Podium, wenn sie gesprochen hat nach der Annahme von der Preis, hat gesagt, der Preis geht nicht zu mir, der geht zu meinem Team. Es gibt hier 4 Leute von meinem Team, steh bitte auf. Und die sind smarter, intelligenter und besser als ich. Dank meiner Leute habe ich das erreicht. Und das ist, denke ich, die richtige Einstellung von jeder Unternehmer, der sagt, ich weiß nicht alles. Ich habe immer versucht für mich, bessere Leute anzunehmen, als ich bin, die mich komplementieren in ich kenne meine Schwäche. Die meisten Leute kennen ihre Stärke, aber wichtig ist, deine Schwäche zu erkennen. Man lernt auch mehr von Fehlern. Etwas falsch geht, da lernt man. Wenn du es richtig meinst, lernst du davon. Du machst nicht die gleichen Fehler wieder später.
Ja.
Also darum, wie viele Ps wir auch haben, für mich die erste ist Pay von People.
People, sehr gut. Ich würde noch ergänzen, viele glauben, ihre Stärke zu kennen und viele denken, sie haben keine Schwäche.
Aber das sind dann keine erfolgreichen Unternehmer.
Nee. Die haben wir nicht hier.
Nee.
Ja, aber finde ich super, weil, also wie gesagt, für mich ist Fitness immer eine Dienstleistung. Dienstleistung ist immer durch Menschen ausgeführt und auch wenn Leute wie wir wissen, wie man trainiert. Ja. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine Betreuung. Trotzdem habe ich sie gerne da, wenn man sie braucht. Apropos People, wir haben da draußen viele tausende Zuhörer, die jetzt vielleicht auch die eine oder andere Zahl mal nachlesen möchten. Wie kommt man an den Report?
Geh auf die Website von europeactive.eu und da kann man den Report bestellen.
Wunderbar. Ja. Link ist auch in den Shownotes, da kann man direkt draufklicken.
Ja, gerne.
Freue ich mich drauf. Hermann, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, für deine Zeit. Euch da draußen danke ich ganz herzlich, dass ihr wieder zugelauscht habt bis zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, gerne 5-Sterne-Bewertung machen. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne an podcast@fitnessmanagement.de eine kleine E-Mail mit euren Anregungen und Gedanken. Und damit tschüss.